Für die christliche Gemeinde bedeutet Advent nicht nur Rückblick. Rückblick auf ein Geschehen vor 2000 Jahren. Er erinnert ebenso an die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu, auf sein Kommen als Herr der Welt. In der Geschichte, die wir gerade gehört haben, klang das ja so ein Stück mit an. Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass diese Erwartung, diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, die Gemeinde immer wieder, auch in schwierigen Zeiten, ermutigt hat, auf Kurs gebracht hat, getröstet hat und auch dazu ermutigt hat, in ihrem Auftrag als Gemeinde in ihrer Mission nicht nachzulassen. Jesus ruft uns auf, bereitet euch vor auf mein Kommen, indem ihr meine Sendung in diese Welt fortsetzt. Haltet euch bereit, denn ihr wisst weder den genauen Tag noch die Stunde im Voraus, wann das sein wird. Und in diesem Zusammenhang steht heute Morgen unser Predigttext im Matthäusevangelium, Kapitel 25 von Vers 14 bis 30. Matthäusevangelium, Kapitel 25 von Vers 14 bis 30. Da erzählt Jesus ein Gleichnis. Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und er vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente Silbergeld, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der die 5 Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften. Und er gewann noch 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 erhalten hatte, noch 2 weitere dazu. Der aber, der das 1 Talent erhalten hatte, ging hin und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück. Er verlangte Rechenschaft von seinen Dienern. Da kam der die 5 Talente erhalten hatte, brachte 5 weitere und sagte, Herr, du hast mir 5 Talente gegeben, sieh her, ich habe noch 5 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und ein treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der die 2 Talente erhalten hatte und sagte, Herr, du hast mir 2 Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch 2 weitere dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm und nimm teil an der Freude deines Herrn. Zuletzt kam dann der Diener, der das 1 Talent erhalten hatte. Und er sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mir wenigstens mein Geld auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Werft diesen nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Dass das schon eine sehr alte Geschichte ist, die Jesus erzählt hat, wird ganz schnell deutlich. Hätte Jesus sie heute erzählt, dann hätte er sie anders erzählt. Da wäre nicht mehr von Zinsen die Rede gewesen, denn der Eigentümer, der Hausherr, der Besitzer wäre gestraft genug gewesen, wenn sein Diener das Geld zur Bank gebracht hätte. Vor kurzem haben wir uns im Neuen Land mit diesem Abschnitt beschäftigt, bei der Frage herauszufinden, was bedeutet das für uns heute, was Jesus dort in dieser Geschichte sagt. Er spricht anhand dieser Beispielgeschichte von dem Auftrag, den er uns seiner Gemeinde anvertraut hat, bis er wiederkommt. Wir sollen nicht untätig sein. Wir haben einen Auftrag. Wir haben auch nicht den Auftrag, uns um uns selber zu drehen, sondern wir sind von ihm gesandt, mit seinem Auftrag, mit seiner Mission in diese Welt. Die sollen wir fortsetzen. Jesus kleidet das in diese Geschichte. Ein wohlhabender, einflussreicher und vermögender Mann geht auf Reisen. Zuvor teilt er sein Barvermögen auf seine Diener auf und erwartet, dass sie mit seinem Vermögen wirtschaften in der Zeit, wo er unterwegs ist. Wann er wieder zurückkommt, dazu macht er keine Angaben. Das bleibt offen. Und dieser Mann setzt sehr großes Vertrauen in seine Leute. Denn immerhin hängt von ihnen die Entwicklung seines Vermögens ab. Er vertraut ihnen seine wirtschaftliche Existenz an. Dabei fällt als allererstes auf, dass er nicht gleichmäßig verteilt. Der erste Diener erhält 5 Talente, das waren Geldeinheiten damals, umgerechnet in Geld, ein Talent entsprach einem mehrfachen Jahreseinkommen, mal so ganz grob gerechnet. Kann man sich so etwa vorstellen, was fließt denn so im Laufe eines Jahres auf mein Konto heute? Und wenn man das mit 2, 3, 4 Mal nimmt, dann hat man so etwa die Vorstellung, was dieser Herr verteilt hat an seine Diener. Der erste erhält also 5 Talente, der zweite 2 und der dritte 1. Und warum er so unterschiedlich verteilt, das erfahren wir auch gleich. Er gab jedem nach seinen Fähigkeiten. Das heißt, er achtete darauf, dass er niemanden unterforderte, aber auch niemanden überforderte. Wenn man das zunächst so liest von unserer Prägung her heute, dann könnte man diese Behandlung als ungerecht empfinden. Wo bleibt denn da die Chancengleichheit? Aber die Tatsache ist auch sonst im Leben, wie wir das aus unserem Alltag kennen, Menschen sind unterschiedlich in ihren Charakteren, in ihren Begabungen, in ihren Fähigkeiten. Diese Unterschiedlichkeit, die wir haben, die sagt überhaupt nichts über unseren Wert. Unser menschliches System haben wir uns so eingerichtet, das funktioniert so, dass wir den Wert eines Menschen an seinen Gaben und Fähigkeiten messen, an seinem Vermögen im doppelten Wortsinn. Und dann fangen wir nur zu gern an, uns mit anderen zu vergleichen. Bei Gott hat unterschiedliche Begabung, unterschiedliche Befähigung überhaupt keinen Einfluss auf den Wert eines Menschen. Der hier nur 1 Talent bekommt, ist nicht weniger wert als der 5 bekommt. Es entsprach seinen Fähigkeiten. Wenn wir uns permanent mit anderen vergleichen, dann werden wir ganz schnell immer jemanden finden, der begabter ist, der schöner ist, der reicher ist, der ein besseres Auto hat, der musikalischer ist, der sportlicher ist als wir. Und auf Dauer führt das geradewegs hinein in die Unzufriedenheit, fördert Minderwertigkeitsgefühle, weil wir unseren Wert auf einmal daran festmachen. Und am Ende kommen wir dahin, dass wir nicht mehr in der Lage sind, unsere eigene Begabung, das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, dankbar zu schätzen. Und vor allem versäumen wir es irgendwann, das, was Gott uns anvertraut hat, einzusetzen, zu entfalten, zu gebrauchen. Ich war erstaunt, mit was für handwerklichem Geschick Olaf und Thomas gestern an die Arbeit gegangen sind und in wie kurzer Zeit sie dieses große Teil, was wir da oben auf dem Dachboden stehen hatten, fachmännisch zerlegt haben. Dazu gehört eine Fähigkeit, am richtigen Ende anzupacken und das auch so hinzukriegen, dass da nicht noch mehr kaputt geht. Das, was Gott uns anvertraut hat, sollen wir einsetzen. Mit diesem Aspekt von den unterschiedlich verteilten Talenten macht Jesus klar, der Auftrag, für ihn zu handeln, zu arbeiten, ist nicht gekoppelt an die Ansehnlichkeit oder den Umfang meiner Gaben. Ich muss nicht erst ein Studium absolviert haben. Ich muss nicht erst ein exzellenter Redner werden. Ich muss nicht erst aussehen wie eine Schönheitskönigin, um für Jesus tätig zu werden. Allein in der Tatsache, dass er mir etwas anvertraut hat, ist der Auftrag bereits begründet. Gebrauche das, was ich dir gegeben habe, was du bekommen hast, und setz es ein, bis ich wiederkomme. Es geht nicht darum zu vergleichen, was kann ich denn schon, wenn ich mich mit anderen vergleiche, sondern entscheidend ist die Frage, nutze ich das, was ich erhalten habe, oder lasse ich es brach liegen? Der Diener mit den 5 Talenten macht sich sofort an die Arbeit und er verdoppelt im Laufe der Zeit den Betrag, den er bekommen hat. Und ebenso der zweite. Beide sind tüchtig, entsprechend ihren Fähigkeiten. Und sie sind auch risikobereit. Denn wer handelt, wer Entscheidungen trifft, gerade in dieser wirtschaftlichen Hinsicht, der muss auch damit rechnen, dass sowas schiefgehen kann. Unter Umständen kann man das eingesetzte Kapital verlieren. Und dann? Wir wissen nicht, warum diese beiden so entschlossen und auch so risikofreudig sofort zur Tat schreiten. Aber vielleicht haben sie ihren Herrn gut gekannt. Er wird uns nicht um Kopf und Kragen bringen, wenn es schief geht. Er erwartet von uns vor allem Einsatzbereitschaft. Und darum wird er es uns auch nicht büßen lassen, wenn trotz bestem Einsatz etwas daneben geht. Und vielleicht gehen sie darum mutig und zuversichtlich ans Werk. So geht Jesus mit uns um. Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir für ihn arbeiten und etwas schiefgegangen ist. Jesus hat uns seine Liebe und seine Vergebung zugesprochen und er hat es vorgelebt, wie er mit Menschen umgeht. Wir müssen keine Angst vor ihm haben, wenn wir uns von ganzem Herzen für ihn einsetzen, auch dann nicht, wenn etwas daneben gegangen ist. Eines der bewegendsten Beispiele liefert uns das Neue Testament gleich in dem Beispiel dafür, wie Petrus von Jesus behandelt wird, obwohl keineswegs immer alles tipptopp läuft. Petrus, wer die Evangelien liest, stößt ja so manches Mal auf so eine Begebenheit, die dort geschildert wird. Petrus war oft mit der großen Klappe vorne weg und dann ging es daneben und an einer Stelle gründlich daneben, ganz mächtig. Wie oft hätten wir den Petrus wohl schon rausgeschmissen? Jetzt ist Schluss, Feierabend, Ende mit dem Geduldsfaden. Und Jesus hält trotzdem an ihm fest und er formt und arbeitet weiter an ihm, um aus ihm einen Menschen nach dem Herzen Gottes zu machen, der die Begabung, die er hat, auch einsetzt. Und Petrus, das ist das, was Jesus von Anfang an bei seiner Berufung offenbar bereits gewusst hat, Petrus wird einmal die Gemeinde in Jerusalem leiten. Aber bevor er dahin kam, gab es eine Menge Abstürze und den schlimmsten am Gründonnerstagabend in der Nacht, als Jesus verhaftet wird. Und trotzdem hält Jesus an ihm fest und sieht über den Horizont hinaus, was Gott aus Petrus machen wird. Jesus wird es uns nicht büßen lassen, wenn wir uns nach bestem Wissen und Gewissen und Kräften einsetzen und etwas daneben geht. Angst jedoch ist ein schlechter Ratgeber. Der dritte Diener in der Geschichte schneidet ja ganz schlecht ab. Menschlich könnte man ihn auf den ersten Blick ja vielleicht sogar noch verstehen. Wer trägt sein Geld heute noch zur Bank? Manche Leute haben mir irgendwann so beiläufig im Gespräch, sicherlich nicht immer ganz ernst gemeint, warum soll ich mein Geld noch zur Bank tragen? Am besten ich hole es von da und lege es unter mein Kopfkissen. Da verliert es genauso viel Wert, wie es mittlerweile auch auf der Bank an Wert verliert. Menschlich könnte man den ja noch verstehen. Der hat nur ein Talent bekommen. Was, wenn er das beim Handeln verliert? Die ersten beiden hatten ja genug. Falls das schief geht mit einem Talent, dann hatten sie ja noch was, um nachzulegen, Verluste auszugleichen. Aber er? An dieser Stelle liegt allerdings nicht der entscheidende Punkt, auf den Jesus hinaus will. Das Kernproblem ist ein anderes. Dieser Diener hat ein zutiefst gestörtes Verhältnis zu seinem Herrn. Und das sagt er ja auch dann, als sein Herr wieder zurück ist und die Diener alle heranruft. Er sagt ganz deutlich, dass er ihn für einen harten, für einen strengen und ungerechten Herrn hält. Und aus diesem Grunde traut er sich nicht, ein Risiko einzugehen. Er liebt und er vertraut seinem Herrn nicht, so wie sein Herr ihm vertraut hatte. Er fürchtet ihn und er geht mit ihm um wie ein Buchhalter. Es gibt Menschen, die Gott so sehen. Ein harter und strenger Herr, der beim kleinsten Versäumnis zuschlägt. Und ein Grund dafür mag bei manchem, gerade bei manchem Älteren, vielleicht in einer strengen religiösen Erziehung liegen. Wo Gott missbraucht worden ist in der Rolle des Oberpolizisten. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, kleine Hand, was du tust, und Gott sitzt daneben. Und wenn das daneben geht, dann verlass dich drauf Gott entgeht das nicht und das wird Konsequenzen nach sich ziehen. Oder vielleicht liegt es auch in der Erfahrung begründet, dass meine Mitchristen ziemlich ungnädig mit mir umgehen, wenn ich ihre Vorstellungen nicht erfüllt habe, wenn ich nicht so funktioniert habe, wie sie sich das gedacht haben, wie ich funktionieren soll. Und für manche kommt dann noch dazu, man sieht in dieser Welt die unüberschaubare Flut an Leid und Ungerechtigkeit und dann ziehen manche den Schluss, Gott kümmert sich ja gar nicht darum. Gott ist hart und ungerecht. Er will Glauben, er will Verehrung, ohne den Boden dafür bestellt zu haben. Und so sagt es dieser Diener hier, du erntest, wo du nicht gesät hast. Wobei, eigentlich hatte der Herr ja auch bei ihm gesät. Er hatte ihm ja auch ein Talent anvertraut. Das war ja gar nicht aus seiner eigenen Tasche gekommen. Er musste das ja nicht aus seinem eigenen Vermögen nehmen. Sein Herr hatte ihm genau wie den anderen etwas gegeben, um damit zu arbeiten. Das Grundproblem ist, aus einer kritischen Distanz werden wir Gott niemals wirklich richtig verstehen. Sein Herz wird sich uns nicht erschließen, solange wir ihn von Ferne misstrauisch beäugen, solange wir auf Abstand bleiben. Wer sich auf einen ehrlichen Kennenlernprozess mit Gott einlässt, auf sein Wort in der Bibel, der wird erfahren, wie es in Gottes Herzen aussieht. Und er wird ihn als einen barmherzigen Vater kennenlernen. Gott leidet selber unter den Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Aber er hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Weil wenn wir keinen freien Willen hätten, gäbe es auch keine Liebe. Dann gäbe es auch nicht das, was unser Leben reich macht. Dass wir Zuwendung und Zuneigung erfahren. Dann wären wir alle ferngesteuert. Er hat uns mit einem freien Willen geschaffen und das umfasst auch die tragische Möglichkeit, dass wir uns gegen ihn entscheiden können. Gegen seinen Willen, gegen seine Weisung zu leben. Und damit letztlich uns, unsere Beziehung und diese Welt zu zerstören. Es bricht Gott das Herz. Als Jesus nach Jerusalem kommt, auf seinem letzten Weg nach Jerusalem ans Kreuz, da wird uns berichtet, wie er vor der Stadt steht, weint er über die Stadt. Wie oft habe ich dich versammeln, dir helfen wollen, dich auf einen guten Weg führen wollen. Aber du hast nicht gewollt. Es bricht Gott das Herz. Die einzige Alternative, die er allerdings hätte, wäre, uns den freien Willen zu nehmen, uns zu Marionetten zu degradieren und dann ein für alle Mal mit uns aufzuräumen. Dieser dritte Diener kannte seinen Herrn nur sehr oberflächlich und darum sagt er hier, ich gehe auf Nummer sicher. Ich vergrabe mein Geld und wenn er wiederkommt, dann werde ich es ihm auf Heller und Pfennig zurückzahlen. Ich werde ihm nichts schuldig bleiben. Er soll mir nichts vorwerfen können. Wie manches Mal mag so eine Haltung auch unter Christen zu finden sein. Ich will und ich werde Gott nichts schuldig bleiben. Ich will mir nichts vorzuwerfen haben. Wenn er Rechenschaft von mir fordert, dann will ich nicht eingestehen müssen, Schiffbruch erlitten zu haben. Wie kommt es, dass es Christen gibt, die sich scheuen, ihre Gaben und ihre Fähigkeiten entschlossen und fröhlich einzusetzen für ihren Herrn? Stehen dahinter Minderwertigkeitsgefühle? Ich bin nicht so gut wie die anderen, kann nicht so gut singen, kann nicht so gut reden, kann nicht so gut dies oder jenes. Angst vor Versagen? Oder haben Sie vielleicht erlebt oder erlitten, dass jede Initiative von Mitchristen erstmal niedergemacht wurde mit Kritik? Haben Sie Gemeinde als einen Raum der Entmutigung statt der Ermutigung erlebt? Wie siehst du Gott? Setzt du deine Gaben und Fähigkeiten gern für ihn ein? Oder ist es für dich überhaupt erst einmal angesagt, dass du dir Zeit nimmst, den Vater und seine Liebe zu dir kennenzulernen, zu erfahren, wie er dich sieht, wie er mit dir umgeht? Und wenn du denkst, dass du das alleine nicht schaffst, dann such dir einen Mitchristen deines Vertrauens, mit dem du ins Gespräch kommen kannst, der dir helfen kann, den Vater kennenzulernen. Angst ist ein schlechter Ratgeber im Umgang mit Gott und seinen Gaben. Das zeigt sich in dieser Geschichte, als der Herr zurückkommt und zur Rechenschaft ruft. Er erkundigt sich bei seinen Dienern, was sie mit den anvertrauten Talenten gemacht haben. Und dann kommt der Erste mit seinem Kapital und mit dem dazu verdienten Geld und ebenso der Zweite. Und der Herr freut sich über die beiden. Sehr gut. Du bist ein tüchtiger, ein treuer Diener. Du bist im Kleinen über etwas sehr Überschaubares ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe anvertrauen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Diese beiden ersten Diener erhalten eine doppelte Belohnung. Sie werden geehrt, sie werden geachtet, sie werden herausgestellt, indem ihnen Größeres anvertraut wird, zugetraut wird. Und sie sind eingeladen zum Freudenfest ihres Herrn. Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen von der Belohnung für Menschen, die sich und ihre Gaben für Gott eingesetzt haben. Es wird allerdings nie genau gesagt, worin diese Belohnung besteht. Jesus sagt immer nur, Gott wird es nicht vergessen. Ihr werdet eure Belohnung bekommen. Aber vielleicht ist es, solange wir hier auf dieser Erde leben, auch ganz gut so, dass wir nicht wissen, was das ist und woran es besteht. Denn sonst würden wir vielleicht anfangen nachzurechnen, wem wie viel zusteht. Darüber haben sich die beiden Diener überhaupt keine Gedanken gemacht. Sie haben einfach aus Liebe und Treue zu ihrem Herrn gearbeitet. Sie haben sich eingesetzt. Das war ihre Motivation. Wir möchten unserem Herrn eine Freude machen. Und dann ist es ihre größte Freude, dass sie mit ihrem Herrn an der Festtafel sitzen und feiern dürfen. Schade, dass wir uns den Himmel nicht vorstellen können. Es gibt Menschen, es gibt auch Christen, die halten den Himmel für den langweiligsten Ort, wo nur die allerbravsten stillsitzen werden, ewig ihre Harfe zupfen und unentwegt Halleluja singen müssen. Jesus vermittelt vom Himmel etwas ganz anderes. Jesus spricht vom Himmel im Bild eines großen, fröhlichen, bunten Festes mit gutem Essen und Tanzen und Musik und Unterhaltung. Eine Ahnung, wenn wir an unsere schönsten Feste denken, wo wir uns richtig wohlgefühlt haben. Eine Ahnung vermittelt uns das, wie Jesus vom Himmel redet. Die beiden Ersten werden eingeladen zum Freudenfest ihres Herrn. Und dann kommt der dritte Diener. Er versucht, sich herauszureden. Anstatt dass er seine Fehler, seine Angst, seine Einstellung gegenüber seinem Herrn zugibt, einräumt, fängt er an, seinen Herrn mit Anschuldigungen zu überhäufen. Eigentlich bist du ja schuld. Du bist so ein Geizkragen. Du bist so ein harter Herr. Du bist einer, der absahnen will, wo er nicht investiert hat. Das geht gleich los, wie aus der Pistole geschossen. So geht es ja auch unter uns Menschen. Wenn es Probleme gibt, sind immer alle anderen schuld. In der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Nur ich selber. Ich bin niemals schuld. Es ist natürlich Spekulation, aber vielleicht wäre das Urteil über diesen dritten Diener anders ausgefallen, wenn er seine Fehler ehrlich eingestanden hätte. Wenn er aufrichtig gewesen wäre, statt sofort seinem Herrn die Schuld erstmal in die Schuhe zu schieben. Bei Gott ist Raum zur Umkehr, zur Reue. Noch einmal die Erinnerung an Petrus. Der hat einen Absturz, ein Versagen hingelegt, das sich kaum in Worte fassen lässt, obwohl er es wenige Stunden vorher anders beschworen hat. So etwas würde er niemals machen. Und dann 100% total versagen. Jesus hat ihn nicht abgeschoben. Er hat ihn nicht fallen lassen. Jesus erzählt die Geschichte von dem Sohn, der sein komplettes Erbteil verspielt. 100% seines Erbteils sind perdu. Und als er zur Einsicht kommt und umkehrt, wird er zu Hause wieder aufgenommen als Sohn. Es ist Spekulation im Blick auf diese Geschichte, aber eine Spekulation mit einem guten biblischen Grund. Vielleicht wäre das Urteil über diesen dritten Diener anders ausgefallen, wenn er ehrlich gewesen wäre. Bei Gott ist Raum zur Umkehr. Aber in seiner Ich-Bezogenheit und in seinem kleinkrämerischen Aufrechnen verspielt dieser Diener seine letzte Chance. Und dann spricht er sich selbst damit das Urteil, das sein Herr dann nur noch über ihn formuliert. Die Frage des Advent lautet, wie bereiten wir uns auf das Kommen Jesu richtig vor? Mit dieser Beispielgeschichte will Jesus uns sagen, lebt so, dass ihr jederzeit bereit seid, mich zu empfangen. Und dabei guckt Jesus nicht danach, ob wir alles perfekt, ob wir alles fehlerlos gemacht haben, sondern er schaut danach, ob wir an der Arbeit gewesen sind für ihn. In dem Abschnitt vorher, unmittelbar vor unserem Text, den wir jetzt nicht gelesen haben, sagt Jesus, glücklich der Diener, den sein Herr bei der Arbeit findet, wenn er wiederkommt. Tut das, was ich euch aufgetragen habe. Vergrabt eure Gaben nicht. Setzt sie ein aus Liebe zu mir. Dann wird mein Kommen zu einem Freuden- und Festtag für euch werden. Amen.